Guten Tag, geschätzte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Sie haben uns die Schriften von Hans-Ulrich Grimm vorgelegt, genauer sein Buch »Die Fleischlüge« und uns da eine, wie ich finde, wirklich spannende Frage gestellt.
Ja, das fand ich auch.
Es geht nämlich nicht um die, sagen wir mal, x-te Wiederholung der Kritik an der Industrie. Die Zustände dort, die sind ja bekannt.
Absolut.
Ihre Frage zielt woanders hin. Grimm plädiert ja nicht einfach für Veganismus, sondern er sucht nach Wegen für eine, bessere Tierhaltung. Und genau diese Lösungsansätze, diese positiven Gegenentwürfe, die schauen wir uns heute mal genauer an. Gerade für mich als Ernährungswissenschaftler, mit meinem Fokus auf pflanzliche Ernährung, Fasten und so weiter, ist das ein, ja, ein wirklich reizvoller Perspektivwechsel. Man sagt ja oft, das System ist kaputt, weg damit. Aber Grimm fragt eben, was wäre, wenn wir es reparieren?
Genau. Und das macht diese Quellen so faszinierend. Es geht über diese oft sehr polarisierte Debatte hinaus.
Ja.
Also statt diesem einfachen Gut gegen Böse, Bio-Karotte gegen Fabrikschnitzel, entwirft Grimm das Bild einer, einer wiederentdeckten Partnerschaft.
Partnerschaft, das ist ein gutes Stichwort.
Ja, er spricht von Symbiose, von Respekt, von einer Beziehung zwischen Mensch und Tier, die irgendwie zerbrochen ist. Und die Frage ist doch, gibt es einen Weg zurück? Und wie könnte der in unserer modernen Welt überhaupt aussehen?
Okay, dann packen wir das mal aus. Beginnen wir doch mit dem härtesten Punkt, dem Ende des Lebens eines Tieres. Grimm beschreibt da eine wirklich eindringliche Geschichte.
Die von dem Landwirt Ernst Hermann Meyer.
Genau die. Ein Mann, der zugibt, dass er am Abend, bevor er eines seiner Tiere töten muss, immer schlecht schläft. Allein das sagt ja schon so viel aus. Und er wählt einen Weg, der sich fundamental von dem unterscheidet, was wir als Schlachten kennen.
Ja, das ist der sogenannte Kugelschuss auf der Weide. Die Szene, die Grimm da beschreibt, ist wirklich bemerkenswert. Stellen Sie sich das vor. Kein LKW, kein Transport, kein Lärm.
Keine fremde Umgebung.
Richtig. Das Rind steht mitten in seiner Herde, auf seiner Weide. Meyer nähert sich mit einer Selbstladebüchse mit Schalldämpfer und aus wenigen Metern Entfernung fällt der Schuss.
Und das Tier bricht einfach zusammen.
Genau. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die anderen Tiere bleiben völlig ruhig. Die grasen einfach weiter. Sie erleben das nicht als panischen, gewaltsamen Akt.
Das ist ein gewaltiger Kontrast. Wenn man sich diese Bilder aus Schlachthöfen vorstellt, die Panik, die Schreie.
Schrecklich.
Und in den Quellen wird ja auch der physiologische Aspekt beschrieben. Der Stress führt zu massiven Hormonausschüttungen, Adrenalin.
Klar.
Und das ist nicht nur Tierleid, das beeinflusst am Ende ja sogar die Qualität des Fleisches. Das wird dann oft dunkel und trocken. Man schmeckt den Stress also buchstäblich.
Absolut. Und das ist keine Spinnerei von ein paar Einzelkämpfern. Grimm macht ja deutlich, dass sich da eine echte Bewegung entwickelt.
In Deutschland sind das schon 10.000 Rinder pro Jahr, habe ich gelesen.
Genau. Sogar der Bioverband Demeter, der ja für seine strengen Richtlinien bekannt ist, bietet mittlerweile Workshops dazu an. Grimm zitiert auch eine Bäuerin, Sonja Moore.
Ah ja, die mit den Galloway-Rindern.
Richtig. Ihr Ziel ist, dass die Tiere völlig angstfrei in ihrem gewohnten Umfeld sterben können. Es geht darum, dem Tötungsakt die Anonymität zu nehmen und ihm ja eine Form von Würde zurückzugeben.
Das klingt in der Theorie ideal. Aber was sind die Hürden? Warum machen das nicht alle, wenn es so viel besser ist? Nur Bürokratie? Oder ist es auch einfach teurer?
Beides, ganz klar. Die Hygieneauflagen sind enorm. Das Tier muss ja sofort weiterverarbeitet werden. Das ist teurer und logistisch aufwendiger. Aber Grimm geht es ja nicht darum, dass das morgen das Massenmodell sein muss.
Sondern?
Es ist ein Beweis. Ein Beweis dafür, dass es anders geht. Dass eine andere Haltung möglich ist. Und wenn man so viel Wert auf einen würdevollen Tod legt,
dann stellt sich sofort die Frage nach dem Leben davor.
Genau, perfekter Übergang.
Und da sind wir beim philosophischen Kern von Grimm. Dieser Idee der Partnerschaft. Er zitiert die Autorin Leah Keith mit einem Satz, der mich echt nachdenken ließ.
Welchen meinst du?
Es ist eine Partnerschaft, die für beide Partner sehr gut funktionierte, bis es Tierfabriken gab. Das stellt die ganze Erzählung auf den Kopf. Wir sehen das Tier heute als Opfer. Aber hier heißt es, es war mal ein Partner.
Ein Evolutionspartner, um genau zu sein. Koevolution. Grimm beschreibt das ja anhand der Arbeiten der Tierärztin Anita Idel. Ganz faszinierend am Beispiel der Kuh.
Die wir oft nur als Klimakillerin sehen.
Eben. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Die ursprüngliche Fähigkeit der Kuh ist ja fast magisch. Sie kann für uns völlig wertloses Gras fressen
und es in extrem hochwertige Nahrung umwandeln. Milch, Käse, Fleisch.
Exakt. Und Indel bringt das auf den Punkt mit dem Satz, Rinder auf der Weide sind keine Nahrungskonkurrenten des Menschen.
Das muss man sich wirklich mal klar machen. Die Quellen nennen dazu ja auch eine beeindruckende Zahl. 70% der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche sind Wiesen und Weiden.
Ja, riesige Flächen.
Flächen, auf denen wir kein Weizen anbauen können. Zu steil, zu trocken. Ohne Wiederkäuer wären die für uns quasi nutzlos.
Und jetzt kommt der Punkt, der mich beim Lesen wirklich also umgehauen hat. Man denkt ja, die Kuh frisst das Gras, fertig. Einseitige Sache.
Ja, klar.
Aber Grimm und Indel beschreiben, dass die Weide die Kuh genauso braucht. Das Gras profitiert sogar von der Beweidung.
Wie das?
Wenn das Rind das Gras abfrisst, regt das die Pflanze zu verstärktem Wurzelwachstum an. Und der Kot ist der perfekte Dünger. Ohne die Beweidung würden diese Flächen verbuschen und zu Wald werden.
Das stellt ja alles auf den Kopf. Idel formuliert das so prägnant. Ohne Graser kein Gras.
Genau.
Die Lüneburger Heide oder die Schwäbische Alb, das sind keine Urlandschaften. Die wurden von Schafen erschaffen. Über Jahrhunderte. Das Tier ist hier Landschaftsarchitekt.
Eine echte Symbiose. Genau das ist es. Und dieser Gedanke des Respekts für das Tier als Partner.
Der hört ja nicht einfach auf, wenn es tot ist.
Das wäre doch total inkonsequent, oder? Und genau da setzt Grimm mit der nächsten Idee an. Was passiert denn mit dem Tier nach der Schlachtung?
Ja, das Nose-to-Tail-Prinzip. Ein Gedanke, der heute wieder entdeckt wird, aber eigentlich uralt ist.
Mhm.
Der Londoner Koch Fergus Henderson wird da zitiert und der sagt ganz direkt, wenn man einem Tier auf den Kopf haut, um es zu essen, ist es doch eine Frage der Höflichkeit, es ganz aufzuessen.
So einfach und so wahr.
Es geht darum, das ganze Tier zu verwerten von der Schnauze bis zum Schwanz.
Der Bio-Spitzenkoch Simon Tress formuliert es ja noch drastischer. Er sagt, 0,3% eines Schlachttieres bestehen aus Filet.
0,3%. Wahnsinn.
Und seine Konsequenz daraus? Entweder ich verarbeite die ganze Kuh oder ich werde Vegetarier. Und bei ihm gibt es dann Gerichte wie Schweinsfuß-Tortellini oder Euterscheiben.
Das zeigt, wie entfremdet wir sind. Wir wollen das saubere, verpackte Filet. Alles andere blenden wir aus.
Ja, total.
Die Quellen liefern dazu ihr auch erschreckende Zahlen. 1991 hat der Durchschnittsdeutsche noch 1,4 Kilo Innereien pro Jahr gegessen.
Leber, Niere, Herz, ja.
Und 20 Jahre später waren es nur noch 200 Gramm.
Ein riesiger Einbruch. Das ganze Wissen um die Zubereitung ist einfach weg.
Aber auch da beschreibt Grimm eine beginnende Trendwende.
Absolut. Dieses Nose-to-Tail ist ja keine Hip-Erfindung. So haben unsere Großeltern gekocht. Nichts wurde verschwendet. Und es entstehen neue Modelle, die genau diese Transparenz wiederherstellen wollen.
So wie diese Schlachtgemeinschaften, Kuhteilen.ch wird da genannt.
Genau, Crowdbutchering, man kauft also einen Anteil an einem ganzen Tier. Das wird erst geschlachtet, wenn es komplett verkauft ist.
Und es gibt wieder Metzger, die Kurse anbieten, Frank Lüske in Berlin zum Beispiel. Das ist doch das genaue Gegenmodell zur anonymen Industrie, wo alles hinter verschlossenen Türen passiert.
Man lernt das Handwerk wieder zu schätzen. Man versteht plötzlich, warum ein Filet so selten und teuer sein muss.
Und warum es absurd ist, den Rest wegzuwerfen.
Exakt. Und wenn wir diese Ansätze jetzt mal zusammennehmen, der stressfreie Schuss, die Symbiose auf der Weide, die vollständige Verwertung, dann fällt doch ein Muster auf, oder?
Ja, das geht immer weg von der industriellen Logik. Weg von Skalierung und Effizienz um jeden Preis.
Hin zu kleineren, überschaubaren, oft traditionellen Strukturen.
Und ein ganz entscheidender Punkt dabei ist die Wiederentdeckung alter Nutztierrassen. Also Tiere, die eben nicht auf Turboleistung gezüchtet sind.
Genau. Keine Turbokuh, kein Turbohuhn. Stattdessen Rassen, die an ihre Umgebung perfekt angepasst sind.
Grimm liefert dafür sehr lebendige Beispiele. Da ist diese Mastgemeinschaft im Hutewald mit den schwäbisch-hellischen Schweinen.
Richtig, die können draußen wühlen, sind robust. Oder die Geschichte von Peter und Angelika Moser in Südtirol, die Pustakaler Sprinzen vor dem Aussterben bewahrt haben.
Das sind diese guten Kräuterkühe, die an die Bergwiesen angepasst sind.
Genau. Geben vielleicht nicht so viel Milch, aber die Qualität ist exzellent.
Und was mich bei dem Beispiel besonders beeindruckt hat, die Kälber dürfen bis zu einem Jahr bei der Mutter bleiben. Das muss man sich mal im Vergleich zur Industrie vorstellen.
Wo das Kalb nach wenigen Stunden wegkommt. Ein fundamental anderer Ansatz, der das Tier und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt.
Ja.
Und dieser Gedanke zieht sich ja durch. Grimm erwähnt auch den Versuch, eine eigenständige Geflügelzucht mit alten Rassen wie den Sülmtalern aufzubauen.
Um der Dominanz der globalen Zuchtkonzerne zu entkommen.
Genau. Was diese Pioniere tun, ist also nicht nur Tierwohl im Einzelfall. Es ist ein aktiver Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität.
Im Grunde eine Form von Tierschutz durch Nutzung. Dazu gab es dieses Zitat, das auf den ersten Blick total paradox klingt.
Der beste Weg, den Bison zu retten, ist, ihn zu essen.
Genau das. Kannst du das kurz erläutern?
Das klingt provokant, aber die Logik ist bestechend. Eine seltene Rasse hat in unserem Wirtschaftssystem nur eine Überlebenschance, wenn sie einen Wert hat.
Verstehe.
Wenn niemand die Produkte der Pustertaler Sprinzen kauft, wird kein Bauer sie halten. Dann stirbt die Rasse aus. Indem man aber eine Nachfrage für ihr Fleisch schafft,
gibt man den Bauern einen Anreiz, genau diese Rasse zu erhalten.
Exakt. Man sichert ihr Überleben, indem man sie nutzt, aber eben auf eine respektvolle, nachhaltige Weise.
Fassen wir also zusammen, die Lösungsansätze von Grimm zeichnen ein sehr kohärentes Gegenbild zur industriellen Produktion. Es geht um persönliche Verantwortung, Respekt, um die Wiederherstellung einer symbiotischen Beziehung.
Es ist im Grunde der Versuch, eine Entfremdung rückgängig zu machen.
Ja.
Die uns den Bezug zu dem, was wir essen, komplett genommen hat. Und das bringt uns zu dem abschließenden Gedanken, den wir Ihnen mit auf den Weg geben möchten. Wir haben jetzt von all diesen positiven, ja fast schon inspirierenden Beispielen gehört.
Mhm.
Aber sie haben alle eines gemeinsam. Sie sind arbeitsintensiv, sie sind oft teurer, sie erfordern enormes Engagement. Und das wirft eine große, vielleicht auch unbequeme Frage auf.
Nämlich?
Stellen diese Modelle eine realistische, skalierbare Alternative für die Ernährung von 8 Milliarden Menschen dar? Oder sind sie am Ende dazu verdammt, eine bewundernswerte, aber eben doch nur eine Nische zu bleiben?
Eine wichtige Frage.
Und welche Rolle spielt dabei die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen von uns? Die Entscheidung, ob das Tier für uns ein anonymer Rohstoff bleibt oder ob wir ihm wieder den Status eines Partners im großen Kreislauf des Lebens zugestehen.
Waldesroh, gemeinsam durch die Jahreszeiten des Lebens.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.